Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und diese Folge Händler helfen Händlern wird euch von folgenden großartigen Sponsoren möglich gemacht. Ratenkauf bei Easy Credit, der einfachste Ratenkauf Deutschlands im Onlineshop oder vor Ort im Geschäft. Rockyo, das euch Softwarelösungen für den stationären Handel und den E-Commerce bietet. Und Shopware, einem flexiblen Shopsystem, das die perfekte Lösung für den E-Commerce der Zukunft bereithält. Alle Infos zu unseren erstklassigen Sponsoren findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Ansonsten noch ein wichtiger Hinweis: Du kannst Händler helfen Händlern auch direkt einzeln abonnieren und solltest dies dringend tun. Wir veröffentlichen im Digital Kompakt Kanal nämlich immer nur jede dritte Folge. Die entgehen also sonst 66% dieses tollen Formats. Such also bei Spotify, Apple Podcasts und Co. einfach mal direkt nach Händler helfen Händlern und klicke auf Abonnieren. Und nun lasst uns mit einer großartigen Folge starten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Händler helfen Händlern Podcast von Digital Kompakt. Wie immer natürlich auch Händlerin, also das ist hier genderneutral. Ich bin Joel Kaczmarek und mit mir an meiner Seite heute der liebe Markus Diekmann von Rosebikes. Hallo Markus.
Moin, moin, moin. Toll, dass ich hier sein darf.
Ja, ich muss dir danken. Ist ja deine geile Initiative, die du gestartet hast. Und wir haben einen super spannenden Gast heute und ich kann vorwegnehmen, ich will nicht sagen, dass es ist wie Katz und Maus, aber ich glaube, es sind schon zwei Extreme, die sich heute begegnen. Nämlich einmal Markus als jemand, der sehr digital in der DNA ist, weil er einfach auch viel in dem Bereich gemacht hat und viel digital gestartet hat. Versus der liebe Christoph, der eines der spannendsten, größten und relevantesten Unternehmen dieses Landes leitet. Nämlich DM, was natürlich sehr stark stationär geprägt ist und wir werden stark darüber reden. Man muss sich viel Gedanken machen, wenn ich so eine Situation habe. Es ist natürlich was anderes, was zu transformieren, als etwas von Null aufzubauen. Das heißt, unser heutiges Thema wird sein Digitalisierung in all seinen Facetten und ich kann vorwegnehmen, die beiden hatten mit mir schon mal einen lustigen Clubhouse-Talk, wo auch ich gemerkt habe, was sozusagen die unterschiedlichen Denkströmungen sind und ich bin sehr gespannt, wie wir das heute zusammenkriegen. Also ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Worüber reden wir heute? Wir werden fleißig drüber sprechen, was passiert eigentlich mit Innenstädten, wie ist eigentlich stationär im Vergleich zu digital aufgestellt, was muss man dort tun. Wir werden über Services reden im E-Commerce, aber auch im stationären Handel natürlich und darüber, wie man eigentlich digitale Denke in bestehende Unternehmen hereinkriegt, weil wir werden merken, das ist nicht so einfach. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wenn wir es schaffen, bestimmt auch ein bisschen Corona-Effekt, weil ja bei DM sich auch sehr, sehr spannende Dinge tun, aber ich glaube, wir werden uns heute nicht langweilen. In diesem Sinne, lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen zusammen.
Ja, ihr beiden, wie fangen wir an? Also ihr seid ja eigentlich, glaube ich, im Geiste irgendwie Geschwister, aber habt auch unterschiedliche, sagen wir mal, Gemengelagen, auf die ihr Rücksicht nehmen müsst. Markus, vielleicht fang du doch mal ganz kurz an, so ein kleines Heads-up zu Rose zu geben, wie ihr aufgestellt seid, was ihr jetzt auch im Zuge von Corona nochmal an Digitalschub hattet, weil da hast du ja viel gemacht. Und dann versuchen wir uns mal hier zusammenzubringen.
Ja, dank dir. Ja, ich meine, ich kann das ja nur nochmal wiederholen, was ich auch schon im Clubhouse-Talk gesagt habe, dass die Perversion, nenne ich das immer, des Corona-Effekts, dass ich mit meinen Kindern immer im DM shoppen war, 2 Stunden lang. Nicht, dass ich nicht gerne beim DM wäre, aber nicht immer 2 Stunden als Shopping-Erlebnis. Aber wenn alles zu ist, dann war ich natürlich dort gerne. Und das hat mir Spaß gemacht und von daher danke, dass das zumindest öffnen durfte.
Und warum war das eine Perversion?
2 Stunden im DM wirst du mir zugeben jede Woche und die Kids mit Vollspaß, bei allem Respekt vor deinem Konzept, aber komm, du musst zugeben, dass es auch schönere Erlebnisse geben kann.
Naja, da ist sozusagen Herz und Hirn bei dir auseinandergefallen wahrscheinlich.
Nein, was man von Rosebikes, glaube ich, lernen kann, ist, dass wir Transformationsweltmeister sind, weil wir auf der einen Seite 107 Jahre alt sind und als klassischer kleiner Händler vor Ort mit Kaminen und mit Fahrrädern gestartet sind, dann zum Faxhändler wurden und plötzlich einen Überbestand hatten, das Wetter war scheiße und wir kriegten die Räder nicht verkauft. Dann hat Erwin Rose angefangen, Faxe herauszusenden und so die Fahrräder zu verkaufen. Dann zum Kataloghändler, dann zum Online-First-Händler und heute als Online-First-Händler echte Marke für Fahrräder und natürlich gleichzeitig mit bis Ende des Jahres 12 Läden auch stationär vertreten. Und ich glaube, diese Rasanz und immer diese Transformationsfreude, ich glaube, das kann man von uns lernen und ich glaube, das ist das, was wir predigen wollen. Hört nicht auf, euer Modell einfach nur bestehen zu lassen, sondern mit den Mitarbeitern gemeinsames mitzunehmen, aber in Rasanz nach vorne weiterzuentwickeln und mit viel Mut und Entscheidungsfreude.
Bisschen Jeff Bezos-Style, ja? Disruptier dich lieber selber, bevor dich jemand anders disruptiert.
Jetzt. Kill your company every day, hatten wir das früher mal genannt in der Digitalszene.
So, Christoph, das ist natürlich sehr reißerisch und wir ganzen Internet-Fuzzis sind ja da immer schnell dabei, Ideen vorneweg zu preschen. Du bist jemand, der baut auf eine Firma auf, die hat ja quasi 50 Jahre Geschichte, hat sehr viel Verantwortung, viele Mitarbeiter. Ich könnte mir vorstellen, dein Blick auf das Thema ist ein bisschen anders. Wie verortest du euch denn und wie verordnet ihr euch selber für eine Kur?
Na, ich würde mal so sagen, wir sind ja 1973 gestartet Und die M-Drogeriemarkt ist eine Gemeinschaftsleistung. Das heißt, es sind in Deutschland über 40.000 Menschen, die da jeden Tag sich einbringen, ihr Bestes bringen und für die Kunden wahrnehmbar sind. Vor allem in den DM-Märkten natürlich. Und das ist das, was die Marke DM ausmacht. Und wir schreiben uns auf die Fahnen, wirklich kundenorientiert sein zu wollen. Das zeigt sich bereits in unserem Claim. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein als Anspruch. Also es ist ein Versprechen, welches wir unseren Kunden geben. Und das ist damit für uns auch natürlich eine Verpflichtung, dem gerecht zu werden. Das heißt, wir müssen uns permanent damit beschäftigen, was bedeutet es eigentlich, hier bin ich Mensch? Also was sind die Bedürfnisse des Menschen, damit er Mensch sein kann? Das ist jetzt eine relativ hohe Flugbahn, kann man sagen. Aber es ist eine wichtige Fragestellung, weil das uns ermöglicht, uns immer wieder klarzumachen, dass die Fragestellungen die gleichen sind, aber die Antworten sich immer wieder verändern müssen, je nachdem, wie sich die Bedürfnisse der Kunden verändern. Und das hat dazu geführt, dass wir uns im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte eigentlich permanent auch verändert haben. Das heißt, das Unternehmen DM Drogeriemarkt, so wie es der Kunde heute wahrnehmen kann, sah vor 20, vor 30, vor 40, bald 50 Jahren anders aus, als es heute ist. Das heißt, wir sehen unsere große Herausforderung und auch unsere große Chance, eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft zu gestalten, die in der Lage bleibt, sich permanent zu transformieren, um unsere Leistung, die wir den Kunden anbieten, immer aktuell zu halten und an Menschen auszurichten. Und wenn uns das weiterhin gelingen wird, wird es uns weiterhin geben. Und wenn wir an dieser Aufgabe scheitern, werden wir vom Markt verschwinden eines Tages.
Man muss ja sagen, dass da möchte ich auch mein Kompliment ausrichten, weil ich meine, ich denke, das hat Rose geschafft, gemeinsam mit den Kunden einfach so eine, ja, unsere Kunden lieben unsere Fahrräder und wir sind da sehr stolz drauf, aber bei DM fühle ich es genauso, weil selbst unsere Jungs aus dem Stammtisch lieben euch und ja, unsere Frauen aus dem Stammtisch lieben es auch. Also von daher finde ich schon ziemlich cool, mit welcher Begeisterung ihr schafft, eure Kunden auch zu binden.
Das freut mich natürlich immer, wenn ich das höre, weil das eine Bestätigung ist. Aber was wir versuchen, uns immer wieder klarzumachen, ist, dass sozusagen der Applaus von heute ist die Ernte der Saat von gestern. Und wir müssen natürlich auch heute wieder säen, damit auch morgen der Applaus da ist. Und Applaus bei uns ist natürlich dann letzten Endes auch messbar in den Umsätzen und in den Umfragewerten, die wir haben. Und wir sagen immer, wer sich nicht sorgt, hat bald Sorgen. Ne? Deswegen sorgen wir uns permanent.
Ich finde es sehr spannend. Gestern war ja ein cooler Tag. Gestern war die Pressekonferenz Adidas. Und ich fand es ganz spannend, weil das ein Glaubensgrundsatz von mir auch ist, Direct to Consumer, und der gestern auch eine Kampfansage an all seinen Handelspartnern ausgesprochen hat, nämlich Direct to Consumer, own the business, das ist unsere neue Strategy. Das fand ich radikal. Ich hatte mich gefreut und ich dachte, jo, verstanden, tut mir definitiv sehr leid für alle Händler, die treu ihm zur Seite standen. Das muss man auch von der Seite sehen. Aber aus der geschäftlichen Perspektive absolut nachvollziehbar. Rose hat 45.000 Artikel und wenn ich sehe, wenn nicht damals die Entscheidung gefällt worden wäre, diese starke Eigenmarke Rose, die dann letztendlich zur Marke Rose wurde, aufzubauen, wären wir heute pleite. Wie ist das denn bei DM eigentlich? Ich glaube, ihr seid auch stark in Eigenmarke, ne? Wie siehst du da die Entwicklung in eurer Branche? Weil im markenübergreifenden Handel klassisch so im klassischen Retail wird man ohne Marke nicht mehr überleben können.
Na gut, ich glaube, es kommt darauf an, wie man jetzt die Aufgabenstellung definiert. Ne? Bei dem Drogeriemarkt sagen wir, unsere Kernleistung ist unser Sortiment. Das heißt, die Kategoriekompetenz und die Aufgabenstellung für Sortimentsmanagement bei uns ist immer, sich zu fragen, wie lösen wir denn dieses Versprechen ein, der Sortimentskompetenz? Und das ist eben der richtige Mix der richtigen Artikel, die bei uns nach den Grundsätzen von Attraktivität, Aktualität, Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit sozusagen gemessen wird. Und da gibt es natürlich auch einen Platz für die Eigenmarken. Aber wir haben bei DM Drogeriemarkt ja ganz bewusst das Sortimentsmanagement vom Produktmanagement organisatorisch auch getrennt. Das heißt, unsere Produktmanager arbeiten an den Eigenmarken, für die sie verantwortlich sind. Und das Sortimentsmanagement arbeitet an den Sortimenten, das heißt an der Kategoriekompetenz. Und so gesehen ist für einen Sortimentsmanager auch der Produktmanager eigentlich wie ein Industriepartner. Natürlich sind die Wege kürzer, man kann sich besser abstimmen. Aber mit dem Blick auf den Kunden fragt sich der Sortimentsmanager immer, was muss ich ins Sortiment reinnehmen, was muss ich rausnehmen, damit ich meinem Versprechen gerecht werden kann. Und da gehören die Eigenmarken dann genau so zu dem Relevant Set, würde ich mal sagen, aus dem man sich dann bedient oder sich auch auslistet. Da gibt es auch manchmal Diskussion natürlich, aber es ist im Sichstellen dieser Herausforderung, dass es immer wieder neu austariert wird. Und das ist etwas, was permanent geschehen muss und damit bleiben unsere Sortimente lebendig.
Nochmal, wir gehen einen radikalen Weg bei uns und sagen, unser markenübergreifender Handel mit den 45.000 Artikeln, den bauen wir sogar aus. Wir trennen das. Wir haben einmal den Handel mit markenübergreifenden Artikeln und einmal das eigene Brand, die eigene Marke. Beides sind unterschiedliche strategische Ansätze und unterschiedliche Geschäftsbereiche. Und beides betrachten wir auch komplett losgelöst und sagen, gibt Vollgas in der Marke. Und Sarah Volkmann als E-Commerce-Chefin, der sagen wir, gibt Vollgas zukünftig im markenübergreifenden Handel, wo wir uns aber eher als Connector und Plattform und solche Sachen verstehen. Und das finde ich interessant, dass wir sagen, hey, das reicht nicht. Weißt du, nur Eigenmarken zu führen, die gut und solide sind, reicht nicht. Die müssen echte Marken werden. Ist das bei euch auch so? Wollt ihr selber bei DM das neue Nivea erfinden?
Natürlich ist immer die Frage, wenn man sich weiterentwickelt, möchte man bei dem bleiben, was man bisher schon hatte als Kernkompetenz, oder möchte man das auch behutsam weiterentwickeln? Und unsere Kernkompetenz ist, Händler zu sein. Das heißt, das, was wir letzten Endes wirklich pflegen wollen, ist die Marke DM Drogeriemarkt. Und deswegen gehen wir auch ganz bewusst, auch bei den Eigenmarken, nicht in die vertikale Integration. Ne? Es gibt welche, die sagen, das ist genau der Weg, den man gehen muss, dass man da eben dann die Effizienzen auch hat, ne? Und deswegen dann die besseren Erträge. Kann man machen. Es gibt welche, die machen das so. Wir sehen das anders. Wir glauben, dass es gut ist, mit innovativen Herstellpartnern zusammenzuarbeiten und dass wir die Markenführung machen. Also im Prinzip das, was Nike auch gemacht hat. Ne? Nike, zumindest, ich weiß nicht, ob es noch heute so ist, aber lange Zeit haben die keine Produktion besessen, sondern haben da ganz bewusst mit Spezialisten gearbeitet und haben sich auf die Markenführung, auf das kundenorientierende Produktdesign, Markenausstattung gekümmert. Und so gesehen sind die Eigenmarken sozusagen, sind wichtig für uns, differenzieren uns auch, keine Frage. Aber es muss immer so sein, dass es auf die händlerische Kompetenz von DM Drogeriemarkt einzahlt. Und deswegen darf auch die Inszenierung der Eigenmarken nicht dazu führen, dass Menschen sagen, ja, aber in dieser Kategorie ist DM nicht kompetent, weil die haben nur Eigenmarken. Und da stehen wir heute, ne? So beurteilen wir das heute. Vielleicht sehen wir das in 10 Jahren anders, aber bisher glaube ich, dass es so ist. Ich glaube, bei Rosebike ist es wahrscheinlich anders. Ihr kommt aus dem, mit Fahrrädern werdet ihr in Verbindung gebracht. Daran wird sozusagen die Glaubwürdigkeit der Marke Rosebikes wahrscheinlich festgemacht. Wenn du jetzt sagst, ihr habt 45.000 Artikel und wollt oder 75 das ausweiten, wird das alles unter Rose sein oder sind das auch Markenartikel?
Der größte Teil davon sind tatsächlich markenübergreifende Sortimente, also von anderen Herstellern. Avos, Helme.
Ist aber nicht eure Kernkompetenz dann. Das, was eure Marke auflädt, ist wahrscheinlich die Qualität eurer Bikes.
Absolut. Der interessante Ansatz ist ja dieses One-Stop-Shopping. Also wir fahren ja unterschiedliche Geschäftsansätze. Wenn wir in die Biketown in Bocholt gehen mit 4.000 Quadratmetern, da hast du eine komplette Mehrmarkenwelt. Da stehen oben natürlich auch die Rosebikes Bekleidung, aber du siehst dann aber auch Asos Hosen, Abus Helme und Shimano und alles. Dann gehst du in einen Store in München, da findest du fast ausschließlich nur Rose Sachen. Also das ist dann wirklich schon fast ein Monostore. So testen wir auch die unterschiedlichsten Konzepte. Am Ende des Tages glauben wir immer daran, dass der Kunde heute eine große Vielfalt braucht und gerade online und One-Stop-Shopping online eine gute Chance ist und wir die Kompetenz haben in der Fahrradbranche, besser Dinge verkaufen zu können als die Hersteller selber, wie Abus und Co., nur online. Und dass wir darum denen zukünftig unsere 15 Millionen Besucher, die wir im Jahr im Onlineshop haben, anbieten und sagen, ihr könnt mit unserer künstlichen Intelligenz, mit unserer Beratungstruppe, mit unseren Services, könnt ihr diese Kompetenz nutzen und darüber eure Sachen verkaufen an unsere Kunden. Ich glaube, das ist der eine Weg. Und stationär glaube ich, dass wir da zukünftig stark genug sind, weil wir Bekleidung massiv ausbauen, gemeinsam auch mit vielen Kunden und auch das Know-how da einziehen, ein tolles Team dort haben. Und ich glaube, da gehen wir immer mehr in Mono-Brand-Stores.
Wo wir doch eigentlich beim schönen Thema sind, Services. Weil für DM schlägt ja auch gerade eine neue Stunde, zumal ihr ja in Zeiten von Corona diese Teststationen aufgebaut haben. Und man hört ja immer wieder, dass Services auch so ein Differenzierungsmerkmal im Handel werden. Wie ergeht es euch denn bisher damit?
Ja, also diese Initiative, Corona-Schnellteststationen bei DM jetzt für die nächsten Monate anzubieten. Wir hoffen ja alle, dass wir aus der Pandemie rauskommen und dass damit diese Selbsttests und diese Schnelltests nicht mehr notwendig sein werden. Ne? Kommt bei uns aus der Überlegung heraus, was können wir tun, um für unsere Kunden den Unterschied zu machen? Und das muss man jetzt einbetten in die Situation mit Corona, die sich jetzt ja bald jährt. Und da ist es ja so gewesen, dass die Regierung bisher die Strategie hatte, dieses Pandemiegeschehen einzudämmen über 2 Säulen im Prinzip. Ne? Die eine Säule war Shutdowns, also sozusagen den Mobilitätsradius der Menschen zu reduzieren, indem man Anlässe, sich sozusagen vom Wohnort zu entfernen, weggenommen hat durch das Schließen, vom Einzelhandel vor allem, von der Gastronomie und auch von Event und so weiter. Und die zweite Strategie war Impfung. Und jetzt die dritte Säule, die jetzt endlich angegangen wird, ne, ist, dass man sagt, testen. Und zwar testen deswegen, damit wir wieder öffnen können. Das heißt, wenn wir wieder öffnen können, aus 2 Gründen. Erstens, weil die Inzidenzzahlen zurückgehen, weil die Menschen sich selbst testen und damit bewusster damit umgehen, eben die Großeltern beispielsweise nicht zu besuchen, wenn sie einen positiven Test haben sollten. Und zum Zweiten, dass wir auch gerade das Kulturleben wieder hochfahren können und die ganzen anderen Dinge, auch die Gastronomie, wenn die Menschen sich freitesten können. Und freitesten kann man sich natürlich nur, wenn das nicht ein Selbsttest ist, sondern wenn es eine dritte Person sozusagen anschaut und zertifiziert. Deswegen braucht es eine Infrastruktur, dass wenn man beispielsweise wieder in Stadien gehen kann und da gehen tausende Menschen hin, kann man das ja nicht vor den Toren machen, weil wenn man 15 Minuten warten muss, bis das Testergebnis da ist, ja, wenn das Spiel abends um 18 Uhr losgeht, muss man dann schon um 13 Uhr kommen. Also das funktioniert ja nicht. Ne? Das heißt, es muss eine Struktur geben, dass man sich testen kann, um dann das Zertifikat zu haben, um dann reingehen zu können. In meinen Gesprächen dann auch mit der Politik hatte ich dann wahrgenommen, dass es in diese Richtung geht. Und dann haben wir bei DM Drogeriemarkt uns die Frage gestellt, also wenn das jetzt kommt und wir sehen ja, dass die Menschen ungeduldig werden jetzt, ne, dass die Menschen wieder ihr Leben zurückhaben wollen, dann die Frage, wie können wir da unterstützen? Und dann kommt man genau an den Punkt und sagen, was können wir eigentlich? Was können wir denn denn anbieten? Wenn jetzt plötzlich das Bedürfnis da ist, das zu machen, wenn unsere Kunden das wollen. Und dann schaut man, was sind die Fähigkeiten, die wir haben. Und die Fähigkeiten bei DM Drogeriemarkt ist, dass wir ja schon seit Jahrzehnten ausbilden, und zwar den Beruf der Drogisten. Das heißt, wir haben Menschen, die sind da gesundheitsnah. Das heißt, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass solche Tests auch bei DM durchgeführt werden können, und auch bei anderen Einzelhändlern, möchte ich dazu sagen, dann können wir dabei helfen, dass eine Öffnungsstrategie auf das Freitesten setzen kann. Und dann sind wir intern da ins Gespräch gegangen, vor allem auch mit dem Betriebsrat natürlich, um zu fragen, was wären da die Anforderungen, damit die Menschen bei DM Drogeriemarkt auch bereit sind, das zu tun, also die Kolleginnen und Kollegen. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, wie geht man um in einer Organisation, wenn es darum geht, dass man plötzlich etwas machen möchte, was man bisher noch nicht gemacht hat. Das ist genau die gleiche Fragestellung wie bei Digitalisierung letzten Endes, weil was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass wir anders arbeiten, dass unsere Tätigkeiten anders aussehen werden, als sie bisher gewesen sind. Und wie kann es gelingen, dass die Menschen sagen, ja, ich bin bereit, mich auf dieses Abenteuer einzulassen? Und die Erkenntnis, die wir haben und hatten, ist, dass wenn die Menschen den Sinn darin sehen, wenn sie verstehen, warum das einen Unterschied macht, dann sind sie gerne bereit, sich aus ihrer Komfortzone in die Lernzone zu begeben, um sich diese Fähigkeiten anzueignen. Und es war wirklich erstaunlich, als wir jetzt ungefähr vor einer Woche bekannt gegeben haben, dass wir das wirklich machen wollten. Und es musste jetzt auch relativ schnell gehen. Da haben wir natürlich dann viele Rückmeldungen auch aus der Arbeitsgemeinschaft gekriegt. Ich war wirklich erfreut, muss ich sagen, zu sehen, wie viele Menschen bei dem Drogeriemarkt sich sofort gemeldet haben und gesagt haben, ja, in diesen Teststationen, da würde ich gerne unterstützen. Und war für mich auch wirklich lehrreich, wie wichtig ist es, gerade als Verantwortlich im Unternehmen, immer genau zu schauen, was sind die Bedürfnisse der Menschen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind ja Teil der Gesellschaft. Die stehen ja nicht außerhalb. Das heißt, die erleben ja auch das, was in der Bevölkerung lebt. Und dann zu sagen, so, und jetzt mit dem, was wir können bei dem Drogeriemarkt, mit unserer IT-Infrastruktur, mit unserer Ausbildung, die wir haben, auch mit unseren E-Learning-Tools, die wir haben, haben wir die Gelegenheit, jetzt möglichst schnell diese Testcenter dann auch auszurollen, wenn die Prototypen jetzt dann stehen. Ne? Und dann hoffen wir, dass wir nächste Woche mit den ersten Testcentern live gehen können, um das dann skalieren zu können. Unheimlich interessante Insights für mich auch, was Transformation anbelangt, ne? Was die Frage von Kommunikation anbelangt. Es geht letzten Endes halt nicht nur um Kronos, sondern es geht auch um Kairos. Ne? Es geht um den richtigen Zeitpunkt. Man muss wissen, wann ist der Moment, wenn ich dann mit einer Initiative starten kann und es einfach einsichtig ist, und dann geht ein Schub durch die Organisation, die einfach hilft, lernfähig zu bleiben.
Was hast du mitgenommen für euch als Organisation insgesamt? Also du sagst ja, eigentlich ist es ein Produkt, was im Idealfall begrenzt ist zeitlich. Also wenn wir Glück haben, müssen wir das nicht mehr führen. Aber hast du für dich trotzdem gelernt, du hast ja gerade beschrieben, wie man skaliert, es hat ja auch einen starken Digitalisierungsanteil eigentlich, also Terminvergabe und Co. Ist das was ihr sozusagen zukünftig auf andere Themen replizieren könntet? Also beispielsweise Schminken in euren Läden oder Produktberatung nochmal auf anderer Ebene machen? Oder sagst du, ist jetzt eigentlich eine Momentaufnahme und wird für uns gar nicht so eine Rolle spielen?
Naja, ich würde sagen, unser Ziel ist ja, diese Testzentren so schnell wie möglich auszurollen, damit wir sie so schnell wie möglich wieder abbauen können. Ne? Also sozusagen, weil das Pandemiegeschehen vorbei ist. Ne? Hat nebenbei bemerkt, interessante betriebswirtschaftliche Fragestellungen natürlich auch. Wie geht man damit rum in der Kalkulation? Ne? Wie profitabel soll das sein oder nicht? Ne? Da kann man ganz unterschiedlich, also was ist sozusagen die Dividende? Ne? Ist die Dividende, wollen wir das nur finanziell sehen oder wollen wir das auch gesellschaftlich sehen? In Klammern, das ganze Thema Masken und sozusagen Provisionen, die da gezahlt wurden, auch an Politiker, ne? Ist ja wirklich die Frage vom Dividendenverständnis auch. Ja. Aber das nur sozusagen in Klammern. Letzten Endes würde ich mal sagen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen abstrakt, wenn ich mir das mal erlauben darf, mal sozusagen, ne? Ist auch so eine Corona-Pandemie und der Umgang damit ist wie ein Fitnessgerät für uns, um unseren Muskel Entwicklungsfähigkeit zu trainieren und unter Beweis zu stellen.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und vielleicht kennst du ja schon unseren Partner Ratenkauf bei Easy Credit, der einfachste Ratenkauf Deutschlands. Und jetzt wird's spannend. Die Jungs und Mädels haben mit der Teambank AG beim IFH eine neue Studienauftrag gegeben. Unter dem Titel Shopping 2020, Entwicklungen des Konsumentenverhaltens und die Relevanz des Ratenkaufs, so heißt das gute Stück. Das klingt jetzt erstmal sehr förmlich, aber für dich ist es bestimmt relevant, denn dazu wurden 1050 Konsumenten im Rahmen einer Online-Befragung zur Entwicklung des Konsumverhaltens, vor allem unter Einfluss der Corona-Pandemie, befragt. Dabei ist sicher nicht ganz überraschend, dass sich das Shoppingverhalten insgesamt mehr in Richtung Online bewegt, aber zu den interessantesten Zahlen gehört, dass die Studie wieder zeigt, wie wichtig Service im modernen Onlineshop ist. 57% der Konsumenten und Konsumentinnen geben an, dass sie den Onlineshop wechseln, wenn der gewünschte Service nicht angeboten wird. Beim Thema Bezahlung ist es derweil so, dass flexibles Bezahlen immer beliebter wird und die Nutzung des Ratenkaufs auf dem Vormarsch ist. Ratenkauf gehört zu den Top 3 der Lieblingszahlverfahren. Zwar sind weiterhin ganz vorne PayPal und Rechnungskauf, aber bei Warenkörben von über über 500 Euro liegt der Ratenkopf auf Platz 3. Ich könnte dir jetzt noch ganz viele spannende Einsichten der IFH-Studie runterbeten, aber viel schlauer ist doch, wenn du sie dir mal selbst anschaust und dabei nicht vergisst, dass du mit Ratenkauf bei EasyCredit auch einen Partner an der Hand hast, der dir beim Thema Ratenkauf genau die am Markt geforderte Servicequalität bietet. Also schau dir die Studienergebnisse der IFH-Studie Shopping 2020 einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/IFH eine Weiterleitung eingerichtet und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren. Christoph, ist ja ein spannender Satz, wenn du sagst, ihr habt dann Muskel trainiert, nämlich die Anpassungsfähigkeit, die Veränderungsbereitschaft und Co. Wenn wir jetzt ganz viele kleinere Händler auch zuhören, was würdest du sagen, sind so Learnings, die ihr als jemand sehr Großes mitgenommen habt? Ihr müsst ja aber als sehr große Organisation das trotzdem auf kleine Außeneinheiten übertragen. Gibt es so Dinge, wo du sagst, okay, ich hatte so 3, 4, 5 Top-Insights, die man auch mit anderen teilen kann, wo jetzt ein Händler, der vielleicht nur ein Geschäft hat oder eine Handvoll von euch partizipieren kann?
Ja, also ich meine, wir haben natürlich das Riesenglück, dass wir eine große Organisation mittlerweile sind, mit vielen Experten auch. Also gerade wenn es jetzt um Digitalisierung geht und so, haben wir einfach sozusagen die Mannschaften auch, ne, um das dann auch zu durchdringen und zu entwickeln. Aber das war nicht immer so. Ne? Also jede Zeit hat so ihre Herausforderungen auch gehabt. Und ich glaube, das Erfolgsrezept von DM ist wirklich, dass wir immer versucht haben, entwicklungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, das ist letzten Endes keine Frage von Größe. Ich würde sagen, die Herausforderung ist umso größer, je größer das Unternehmen ist, weil das Unternehmen, wenn es größer ist, sich einfach mehr spezialisiert hat und Prozesse wesentlicher sind, damit die Zusammenarbeit klappt. Da tun sich kleinere Unternehmen leichter. Und ich glaube, wenn es auch in kleineren Unternehmen gelingt, diese sozusagen konsequente Kundenorientierung zu haben und dieses permanente, konstruktive Hinterfragen der bestehenden Prozesse, dann bleibt ein Unternehmen innovationsfähig. Und dann würde ich mal sagen, wenn auch die Eigentümer bereit sind, nicht immer permanent die ganzen Gewinne zu entnehmen, ja, sondern auch, dass das Unternehmen Substanz bilden kann, also thesaurieren kann und die finanziellen Freiheiten dann auch bekommt, ne, dann würde ich mal sagen, auch kleine Einzelhändler, die werden Wachstum überhaupt nicht verhindern können.
Ich finde es sehr spannend, weil ich sehe immer so gerne mal aus Lette, das bei Coesfeld, das ist so ein kleiner Spielzeughändler, weißt du, der ist auch hart getroffen gewesen und das ist so ein kleiner Laden. Und dann hat er kurz vor Weihnachten alle seine Freunde gebeten, seine E-Mail weiterzuleiten an alle und hat per Facebook, hatte gar nicht viel, aber sagt, brauche ich ja nicht, brauche ich ja nur bei mir in der Region. Und hat so einen Service ins Leben gerufen, schickt mir alles, was ihr euren Kindern schenken wollt zu Weihnachten und schickt es mir, egal ob ihr mir einen Amazon-Link schickt oder was, ich besorge euch alles auf Rechnung und ich sorge dafür, dass das Zeug Heiligabend bei euch eingepackt in schönen Geschenkpapier unterm Tisch liegt. Ich habe das auch genutzt und der hat seinen Rekord-Weihnachtsjahr als Kleiner. Und ich meine, der hat keinen Online-Shop, aber das würde man schon ein bisschen Digitalisierung nennen, weil der hat eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und das hätte jeder gekonnt. Und das finde ich, das mit dieser Innovationsfreudigkeit, wie du es beschrieben hast, finde ich schon, ja, einen coolen Ansatz. Und ich glaube, wir denken einmal so, wir tun uns so schwer, weil wir alle immer in so Riesenkonzepten, ich weiß nicht, wie das bei DM ist. Ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt auch bei uns auf Rose guckt, vielleicht ist es an der Fahrradbranche so ein bisschen, dass die sagen, wenn man mal so ein Radrennen verliert, dann muss man sich auch neu erfinden. Weißt du, wie ich es meine? Und ich habe schon mal das Gefühl, weil die so sagen, okay, da ist irgendwas passiert, hat sich verändert, gar nicht schlimm, dann trainieren wir halt neu. Dass wir so schwer tun. Ich habe mit so vielen Händlern jetzt gesprochen. Ich habe alleine mit 402 Händlern telefoniert im ersten Lockdown. Und von vielen, da habe ich gehört, ich habe noch nie geguckt, was mein Nachbar überhaupt verkauft, der auch Anzüge verkauft. Also ich fand das so erschreckend, dass man, aber auch von Restaurants, die nie bei der Konkurrenz essen gehen, um zu sagen, was kann ich eigentlich von dem lernen? Was macht der besser? Und auch, wir reden ja auch immer darüber, warum etwas nicht klappt, sondern dass wir eher in diesem Modus, was kann ich von anderen lernen und was macht der eigentlich gut? Und was er schlecht macht, das sieht jeder. Aber so das Positive und warum kann es klappen, wenn wir in diese Philosophie kommen? Dann ist das, glaube ich, der erste Schritt der Digitalisierung oder der Transformation.
Naja, Markus, ich glaube, was du gerade beschreibst, ne, wenn das jetzt so ist, wirklich, dass die sozusagen niemals zum Mitbewerber gegangen sind, dann würde ich sagen, diese waren nicht sonderlich kundenorientiert. Weil es ist ja wichtig zu wissen, ne, was den Kunden interessiert. Und das sehe ich auch, wenn ich beim Mitbewerber natürlich mal bin und schaue, was da gekauft wird, wie der gekauft wird, wie sich die Menschen da mit den Sortimenten oder mit den Dienstleistungen auseinandersetzen. Vielleicht nochmal was zum Thema Digitalisierung, ne, weil da ja viel drüber gesprochen wird. Und was ich interessant finde in der Diskussion, ne, dass Digitalisierung oft so als Zweck bezeichnet wird, ne? Aber Digitalisierung ist Mittel.
Ja.
Ist nicht der Zweck. Also Digitalisierung ist nicht das Ziel, sondern Digitalisierung kann mir ermöglichen, Dienstleistungen oder Waren und Dienstleistungen meinen Kunden anzubieten in einer Art und Weise, die einfach wettbewerbsfähiger sein wird, als wenn ich es ohne Digitalisierung mache. Und wenn wir jetzt nochmal diese Corona-Teststation bei DM nehmen, ja, die Digitalisierung ist beispielsweise die Möglichkeit der Terminvergabe, ja, ist die Möglichkeit, dass man eben nicht mehr noch groß Zettel ausfüllen muss, wenn man dann zur Station kommt, sondern dass es schon vorliegt, ne, dass auch die Kommunikation dann mit den Gesundheitsbehörden eben automatisiert erfolgen kann und dass es dann möglich ist, tausende von Stationen anzubieten mit einem Backoffice, welches sehr, sehr überschaubar und effizient ist und wenig sozusagen mit Strukturen arbeiten muss, die dazu führen, dass alles sehr, sehr langsam wird. Ich meine, das Problem, was man doch jetzt deswegen ist Corona-Krise, ich glaube im Rückblick, wenn sozusagen die Tragödie, die sich da in den Familien abgespielt hat, ne, wenn das sozusagen mal in den Hintergrund tritt und wir mal aus der Vogelperspektive dann mal draufschauen werden und das analysieren werden, ich glaube, wird eine Möglichkeit sein zu sehen, welche Herausforderungen wir auch in Deutschland haben. Also dass die Behörden und Ministerien sich so wahnsinnig schwer tun, ist, weil sie nicht digitalisiert sind. Also wenn immer noch die Corona-Zahlen am Montag nicht valide sind, ja, weil immer noch irgendwelche Gesundheitsbehörden die Daten nicht übermittelt haben, also wenn das elektronisch wäre, wäre das egal, welcher Wochentag das ist. Also wir sind in den Behörden nicht digitalisiert und deswegen sind wir nicht leistungsfähig, wir sind nicht beweglich. Wir haben einen Gap zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit, ja. Ja, weil die Wahrnehmung erst immer hinterhergezogen wird, weil das halt mit Faxen noch oft heute in den Behörden passiert. Und da kann man jetzt genau sehen, was die Folgen davon sind, wenn man sich nicht digitalisiert. Das heißt, man ist weniger anpassungsfähig. Und dieser Begriff der VUCA-Welt, ne, also diese Beschreibung mit Adjektiven, ne, was unsere Welt heute ausmacht, abgekürzt durch dieses Akronym VUCA, V-U-C-A, stehen für volatil, unsicher, komplex und ambig, also mehrdeutig, ist eine Herausforderung, die wir im Handel haben. Und beim Handel funktioniert es dann so, entweder bin ich in der Lage, damit umzugehen, indem ich agiler werde, indem ich sozusagen schneller mich verändern kann, um weiterhin für die Kunden relevant zu bleiben. Wenn mir das nicht gelingt, verschwinde ich vom Markt. Also sozusagen, der Markt regelt das. Mit Behörden wird es natürlich schwierig, ne? Weil die Behörden sind natürlich nicht im Wettbewerb, weil das ist ja nicht Marktwirtschaft, sondern das ist Verwaltung. Und jetzt könnte man natürlich mal die Frage stellen, ja, was passiert denn, wenn wir mit unserer öffentlichen Verwaltung nicht in der Lage sind, Antworten zu VUCA zu geben, die im Moment zu einer Gesundheitskrise führen und zu den Shutdown-Maßnahmen als sozusagen einzigste Maßnahme, die man noch treffen kann, ja? Also auch diese ganzen Corona-Hilfen, die nicht ausgezahlt werden, weil es einfach nicht managebar ist, ne? Und auch das Wirtschaftsministerium versucht es ja nach Kräften, aber es geht halt nur so viel, ja? Da können wir die Frage, was passiert eigentlich in einer VUCA-Welt, wenn die öffentliche Struktur nicht in der Lage ist, darauf eine Antwort zu geben? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, zu was das führt, letzten Endes ist zur Revolution.
Ja.
Immer wenn die öffentlichen Strukturen nicht mehr mithalten konnten mit den Bedürfnissen der Bürger, sind die Bürger irgendwann aufgestanden und dann gibt es eine Revolution. Deswegen will das gar nicht revolutionär klingen, aber einfach um die Gesetzmäßigkeiten uns mal klar zu machen. Das heißt, das ist für uns als Gesellschaft eine Riesenaufgabe jetzt zu schauen, dass auch die öffentliche Verwaltung die Digitalisierung wirklich ernst nimmt und damit weiterhin bürgerorientiert unser Gemeinwohl, unser Gemeinwesen gestaltet.
Händler helfen Händlern durfte ja letztens bei der OECD vorsprechen und den deutschen Handel netterweise vertreten. Und eine unserer Forderungen war, wenn also, dass sich der Staat eher als Integrator versteht. Weil wir haben heute im Handel gelernt, ich meine, du kannst weiterhin wie BMW versuchen, selbst ein Navi aufzubauen oder du nimmst einfach Google Maps, weißt du? Und das Navi von BMW, sorry, das ist Käse, der will kein Mensch. Aber bei bestem Wissen, die kommen auch nicht schnell genug in den Innovationszyklen. Tesla integriert einfach perfekt Google Maps. Volvo integriert es perfekt. Und ich glaube, wenn der Staat auch da umdenkt, er muss sich als Integrator verstehen in vielen Dingen und dann wäre es viel einfacher lösbar. Und ich wollte mal sagen, ich möchte aber auch nicht nur den Staat angreifen. Ich finde deine VUCA-Formel super. Und ich möchte auch sagen, ich finde auch, wir, viele von uns haben einfach auch das letzte halbe Jahr nach dem ersten Lockdown verschlafen. Denn es war völlig klar, dass der zweite Lockdown kommt. Ich habe es auch wirklich, oder nicht nur ich, sondern auch die Kollegen von Händlerhelfen haben das so oft gepredigt. Und kaum hat sich einer vorbereitet. Und ich meine, wir konnten aus der Gastronomie lernen, die dann zum Beispiel relativ schnell auf QR-Codes gesetzt haben. Mhm. Wenn du bei mir essen willst, musst du dich eben kurz registrieren. Ich war gestern, ich bin Advisor Change noch bei Baby One. Das ist so der stationäre Marktführer für Baby- und Kleinkindmärkte. Und da habe ich einen Franchise-Nehmer in Meppen besucht. Und ich fand es saucool, der da einfach draußen in der Scheibe ganz neu einen QR-Code hängt für Click and Meet. Und sagte hier, zack, kannst du dann einfach easy leicht umgesetzt. Und ich fand's geil. Brauchst du keine Terminbuchung zu Hause machen, wie im Restaurant. Aber das, ich meine, das ist auch nicht neu. Das gab's jetzt schon vor einem halben Jahr in jedem Restaurant. Und wir haben dieses Wissen nicht schnell genug geteilt. Und das ist ja nicht nur beim Staat so. Ich glaube, das Wissen teilen. Ich merke das überall, dass es überall dran scheitert, am Wissen teilen. Und jeder arbeitet an seiner eigenen Lösung. Jeder probiert, das selbst zu machen. Und ich durfte mal vor 3 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern konntet, es gab ja mal eine Zeit, wo man reisen durfte. Früher, da war ich in Seattle und hatte Salesforce besucht und ich fand das so spannend, weil die haben einen ziemlich coolen Saleschef damals gehabt, einen Dänen, und er sagt, ihr Deutschen, ihr habt die besten Ingenieure, aber weißt du, was das Problem an euch ist? Ihr fangt immer bei Null an. Wir Dänen und wir Amerikaner, wir gucken erstmal, was die Deutschen schon so gemacht haben, klauen das ein bisschen und machen das von dort aus besser. Und darum sind wir einfach schneller als ihr. Und dann nützt es auch nichts, die besten Ingenieure zu haben. Und so sehe ich das im Handel auch. Jeder frickelt an seiner eigenen Lösung. Jeder will sich auch verstecken, das darf der andere bloß nicht sehen und auch nicht sehen. Und ich glaube, wenn wir da auch, ja, wenn wir unter Digitalisierung auch Wissen teilen und das mehr gemeinsam zu machen und dadurch auch schneller uns alle zu entwickeln, uns eher als Integrator zu verstehen, ich glaube, dann gewinnen wir auch schneller.
Aber ist eine interessante Frage, weil es kam mir auch in den Kopf, als Christoph erzählt hat von den Terminvereinbarungen. Wie handhabt ihr beide das denn in euren Unternehmen? Weil ich glaube, das ist für viele kleine Händler wie große gleichermaßen interessant. Wenn ich einen Prozess digitalisieren möchte, also ihn technisch abbilden, baut ihr das dann in der Regel selber oder kauft ihr euch Sachen ein, dass ihr sagt, genau dieses Google Maps Modell, was Markus gerade gesagt hat. Wie habt ihr das zum Beispiel bei euren Stationen gemacht?
Sowohl als auch, ne? Meistens ist die schnellere Lösung, es erstmal einzukaufen und dann muss man schauen, ob man mit dem Anbieter auch in einer Art von Kooperation das weiterentwickeln kann oder ob es sinnvoll ist, das selbst zu machen. Ne? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie entscheidend es ist. Also beispielsweise, wir arbeiten auch mit SAP, ne? Sozusagen die Grundinfrastruktur. Ne? Und da gehen wir auch ganz bewusst den Weg, dass wir sagen, möglichst wenig anpassen auf uns, also möglichst nah am Standard zu bleiben, weil sonst kriegt man Riesenprobleme mit den ganzen Updates, die nachkommen. Wenn es sehr spezialisierte Lösungen sind, kann es manchmal hilfreich sein, das selbst zu machen. Aber jetzt speziell bei der Terminvergabe beispielsweise haben wir das Riesenglück, dass wir bei DM Drogeriemarkt in Österreich ja auch Kosmetik- und Friseurstudios zum unserem Leistungsumfang dazu zählen. Ne? Und damit haben wir dann einen IT-Partner, der diese Software schon zur Verfügung stellt zur Terminvergabe. Und mit dem konnten wir jetzt muss es ja super schnell gehen im Moment. Ne? Also das ist keine Zeit, jetzt hier 6 Monate sich Gedanken zu machen, sondern es muss innerhalb von Tagen, ein paar Wochen jetzt funktionieren. Deswegen da auf Standardlösung setzen und dann mit dem Partner gemeinsam gucken, wie man das jetzt genau darauf anpassen kann. Muss man natürlich dann auch verhandeln, ne? Was kostet es? Ganz andere Last, die da drauf kommt plötzlich. Aber das ist sozusagen Kernkompetenz von uns. Ne? Das machen wir dann. Und dann, wenn sich das dann etablieren sollte, wenn das wirklich etwas ist, was es dann auch auf Jahre gibt, ne, dann wird es neu beobachtet. Aber wie gesagt, ich glaube, die Corona-Teststation, wenn wir das gut machen, dann werden wir sie bald wieder abbauen können.
Ja.
Das ist sozusagen der Widerspruch in dieser ganzen Sache, aber das liegt an der Situation.
Ich habe das Glück, also A, dass ich Job und Leidenschaft kombinieren darf, weil ich auch wirklich gerne Fahrrad fahre. Das ist ja in der Work-Life-Balance und jetzt darf ich sogar während der Arbeitszeit mal Fahrrad fahren gehen und das ist offiziell Arbeit, das ist ja mega. Also und
das ist so wie Einkaufen bei mir.
Ja, das ist ja, ich hatte ja erzählt, Shopping-Erlebnis bei den Kids bei euch. Aber was ich sagen will, eine Grundmaxime, die ich damals, das zweite, wo ich Glück hatte, ich durfte ja eine Agentur kaufen, die Freunde von mir aufgebaut haben, Tim und Sepp und Sarah und darf auch mit diesen tollen Menschen noch zusammenarbeiten, zusätzlich zu den Rose-Leuten, die auch wirklich wunderbar sind.
Das macht er immer so charmant, ne, dass er so als ein Geschenk verkauft, aber eigentlich auf dicke Hose macht.
Ja. Und das Coole ist, wir haben damals so ein Prinzip für uns entwickelt. Das heißt nicht, dass es das noch nie irgendwo gab, aber wir haben das für uns wirklich, glaube ich, ziemlich gut übertragen bekommen. Das ist Test, Learn, Build, Bigger. Das ist so einfach. Aber Test, Learn, Build, Bigger in der Umsetzung ist nicht so einfach, weil die meisten verwechseln das mit idiotisch starten. Das ist damit nicht gemeint. Du musst schon hoch clever starten. Ein doofer Test ergibt nur doofe Ergebnisse. Das ist einfach Fakt. Aber es heißt auch nicht Test, erstmal ein Jahr ein Konzept schreiben. Das ist auch nicht Test. Und so haben wir das bei der Terminvergabe und WhatsApp-Beratung. Also ich glaube, Tim hat in seinen Stores tatsächlich, ich glaube, 18.3. war der erste Lockdown und der hatte direkt 5 Tage später hatte der WhatsApp-Beratung in den Läden und hatte das mit den Verkäufern gemacht und erstmal nur konzeptlos mit deren eigenen Handys. Datenschutz und alles mal hin und her geworfen, Betriebsratsproblematik, alles mal jetzt dahingestellt. Die Verkäufer fanden es mega geil, weil sie verkaufen durften, keiner musste in Kurzarbeit und nix und wir konnten das alles machen. Und das Spannende ist, wir haben vor 3 Wochen mehr Umsatz mit unserem Münchner Laden zum ersten Mal nur mit WhatsApp-Beratung aus dem Laden gehabt. Als beim geöffneten Zustand. Und das finde ich wirklich spannend. Wenn ich mir mal überlege, was wir also alles für Chancen verpasst haben, weil wir ja an Ladenzeiten gebunden sind, dass wir nicht abends WhatsApp-Beratung aus dem Laden anbieten, wenn die Leute vielleicht im Feierabend sind. Die zweite Erkenntnis ist ja, wir sind da, haben uns dann ein paar Bullis geholt und sind zu den Leuten nach Hause gefahren. Haben gesagt, wenn du nicht in den Laden darfst, bringen wir dir 3 Testräder zu dir nach Hause. Du kannst sie da testen und wenn du dann eins möchtest, behältst du es. Rose at Home haben wir das genannt. Und Rose at Home haben wir auch ohne Konzept erstmal einfach nur rund um Bocholt angeboten, dann rund um München und so weiter. Und auch das war ein Wahnsinnserfolg. Das zeigt mir aber auch, dass in der Zukunft es nicht mehr ausreicht, als Händler einfach nur in seinem Laden zu sitzen und zu warten, dass die Kunden kommen. Und da rede ich ja noch nicht mal von E-Commerce, sondern ich abends wie ein Pizzaservice, wie jede kleine Dönerbude es schafft, abends auch zum Kunden muss. Und das finde ich spannend.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du vorhin gesagt hast, und zwar Start als Integrator. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Frage, die du da aufwirfst. Was ist die Aufgabe des Staates? Also ich meine zu beobachten in Deutschland, dass die Idee des Etatismus, also sozusagen der Staat soll es richten, ne, dass diese Überlegung zunehmend populär wird. Ich sehe das ehrlich gesagt mit Sorge, nicht zuletzt, was wir jetzt in der Corona-Krise erlebt haben.
Yes.
Gerade in der jetzigen Zeit zeigt eben, wie schwer das fällt. Und deswegen ist, glaube ich, nochmal wichtig, die Rollen zu klären. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich Gelegenheit hatte, in Arbeitskreisen dabei zu sein, die auch von Ministerien gemacht wurden, wo es darum ging, Zukunft der Innenstädte, ne, Zukunft des Handels. Ist übrigens, scheint es auch im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung, scheint es zu stehen, ich habe das nicht überprüft, aber wurde da zumindest gesagt, dass der Staat helfen soll bei der Digitalisierung des Handels.
Was für Quatsch.
Naja, also, aber kann man sich fragen, warum eigentlich, ne? Das ist nochmal eine separate Diskussion, aber wenn wir das einfach mal als Ausgangspunkt nehmen, ne? Weil also schon gesehen wird, dass Digitalisierung eine Voraussetzung ist, dass die Unternehmen sich auch gut entwickeln können, ne? Und der Staat es jetzt als seine Aufgabe sieht, ne? Und da kommen dann Fachkommissionen zusammen und da werden dann Vorschläge gemacht, auch von Beratern, ne? Die dann sozusagen dem Handel helfen sollen, sich zu digitalisieren. Auch in diesen Fachkommissionen habe ich eine klare Position vertreten, die jetzt nicht so sehr gut ankam, ne? Aber ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich miteinander sein. Wenn ein Händler keine Lust auf Digitalisierung hat, dann wird es auch der Staat nicht richten können. Also wir müssen auf das Unternehmertum setzen und wenn ein Händler möchte, dass er weiterhin für seine Kunden relevant bleibt, dann muss er sich Gedanken machen, was er dazu braucht. Und dann muss er sich die Hilfe holen. Er ist doch Unternehmer, ist ja kein Funktionär. Also und deswegen glaube ich, muss die Frage sein für den Staat nicht, wie kann ich Händler, die eigentlich von der Digitalisierung nichts halten, jetzt dazu bringen, sich zu digitalisieren. Das kann nicht die Fragestellung sein, sondern die Fragestellung muss sein, wie muss der Staat die Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmertum, unternehmerische Initiative sich ausleben kann.
Absolut. Ich will nur einen Punkt ergänzen dazu, weil ich das mega finde. Wenn ich ganz kurz darf, dann bin ich wieder ruhig. Ich finde das so spannend, weil Amazon und Händler helfen Händlern haben gemeinsam eine E-Learning-Plattform entwickelt, ratzfatz in der Lockdown-Phase, Quickstart-Online und komplett extra ohne Registrierung, damit uns niemand vorwerfen kann, wir wollen 35 Schulungsvideos, wo du alles lernen kannst für den Handel. Alles kostenlos für alle Zeiten pro bono. Wirtschaftsministerium vorgestellt, die so, nee, wir werden das selber irgendwas sowas mal machen. Weil es ist doch da und wahrscheinlich können wir es besser und wir konnten es in 3 Monaten hochziehen. In 3 Monaten. Wir haben alle unsere Freunde angerufen, alle Facebook und Co. und haben da gesagt, macht da alle mit? Jo, wir machen alle mit und machen tolle Schulungsvideos. Und der Staat sagt, nee, wir werden das selber machen. Zweite ist, und ich schätze die Arbeit des HDE sehr und der ist sehr wichtig. Und wenn ich sehe in dieser Krise, wie wichtig der auch war und good job, aber jetzt richten die diese Kompetenzzentrum an für Digitalisierung. Und ich meine, da muss man sich mal vorstellen, dann fängt der Staat an, das muss man nur mal, damit alle das ein bisschen besser verstehen. Digitalisierung ist ja das eine, ist digitale Autobahnen von mir aus 5G oder whatever bereitzustellen. Aber wir reden ja auch von Geschäftsmodell Weiterentwicklung, das ist auch Digitalisierung, Kultur Weiterentwicklung, das kann der Staat einfach nicht. Und jetzt stellt der Digitalberater ein für 45.000 bis 65.000 Euro Budget. Es gibt keinen Digitalberater, der für 45.000 bis 65.000 anfängt oder er kann nichts. Das ist einfach Fakt. Und wenn das die Antwort da drauf ist, dann Prost Mahlzeit. Und das muss man einfach so sagen.
Mal kurze Randfrage, bevor wir mal Christophs Diskussion über die Innenstädte verfolgen. Das Lustige ist ja eigentlich, ihr habt sozusagen ein Online-Learning-System für Leute gebaut, die online nicht können. Wurde es genutzt?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, die Amazon das ist eine gute Frage. Wir mussten nämlich lernen, dass wir sie ganz anders bewerben. Da brauchten wir von Facebook Mithilfe und Co., damit wir, und wir hatten das natürlich Glück, dass wir über die Amazon-Kanäle schon sehr, sehr viele Händler auch erreichten und das auch eine Bewerbung anders ausstrahlen, aber wir mussten, das sieht man ja auch an der Google-Initiative, die bis ins Fernsehen gehen, um den Handel zu erreichen. Und das erste, nämlich in der ersten Welle, haben wir das quasi sehr, sehr, sehr stark über Google Ads beworben. Und das hat gar nicht funktioniert, weil das ist nämlich genau die Antwort auf deine Frage. Und darum sind wir auch zum Wirtschaftsministerium und haben gesagt, wir müssen bis zu den IHKs, wir müssen die Leute dahinter haben. Wir haben gesagt, Geld für einen Onlineshop bereitzustellen für den Staat wird nicht helfen, weil ein veraltetes Modell zu digitalisieren bleibt ein veraltetes Modell nur jetzt auf 2 Kanälen. Das kann nicht die Antwort sein. Also müssen wir aus der damaligen Situation auch in damals noch in sogenannten, wie damals sagte man noch Entwicklungsländer. Und wenn man daraus diese Erkenntnis, dass Geld allein nicht reicht, sondern Hilfe zur Selbsthilfe der Schlüssel ist. Und das ist das, glaube ich, worüber wir hier reden müssen. Hilfe zur Selbsthilfe und das massiv und intensiv zu fördern. Aber das wird nur gehen, wenn natürlich nicht jeder Verband seine eigene Lösung macht, sondern, aber auch da kann man daraus lernen. Amazon und wir konnten das so schnell. Der Staat nicht. Ich hätte, wenn ich heute Jens Spahn gewesen wäre, und ich hätte es garantiert so gemacht, ich hätte gesagt, ich zahle nicht 600.000 an meine Parteikollegen als Vermittlungsprovision. Ich hätte Christoph von DM angerufen, ich hätte all die Leute angerufen und hätte gesagt, was ist das, ihr könnt in Masse Sachen einkaufen und ihr könnt vor allen Dingen Qualitätssicherung. Ihr könnt nämlich die beiden Sachen und das können wir nicht. Einkaufen können wir vielleicht noch, aber Qualitätssicherung nicht.
Darauf aufbauend noch eine kleine Veränderung. Ich hätte anstelle des Staates gesagt, wir zahlen x Euro pro Maske,
ja.
Gebt uns eure Angebote.
Ja.
Oder wir zahlen maximal x Euro pro Maske, so hätten wir es machen müssen. X Euro pro Maske, jetzt mal eure Angebote. Dann hätte sich der Staat entscheiden können, aufgrund der Kriterien, die er anlegt, an die Qualität, ne?
Ja.
Und dann auch den Händler dafür verantwortlich machen, dass die Qualität geliefert wird,
ja.
Ne? Dann müsste sich jetzt die Regierung nicht rumschlagen mit Lieferanten, die sonst im Trüben fischen und da jetzt sozusagen versucht haben, mal den Staat auszunehmen. Hätte man das locker lösen können. Hat man aber nicht gemacht. Warum? Gedanke des Etatismus wiederum.
Ja.
Ja? Ja. Sozusagen, wir machen das, statt auf die, mich macht das traurig, ehrlich gesagt, ne? Wenn man sich, ja.
Und fassungslos.
Wir, ja.
Ich sage immer, was mich ärgert, entscheide ich selbst. Ne? Deswegen, aber ich sage, dafür muss man nicht Volkswirtschaftslehre studiert haben, ja, um zu wissen, wie die Kräfte des Marktes sind. Und ich meine, wir haben doch die Spezialisten auch in unseren Verwaltungen, in unseren Ministerien. Die müssen das doch wissen. Warum gelingt uns das nicht, diese selbst einfachen Gesetzmäßigkeiten für uns in der Bevölkerung nutzbar zu machen, klar, indem man beispielsweise so vorgeht?
Thorsten Rose, mein Mitgeschäftsführungskollege, der hat gerade 5.000 Schnelltests gekauft. Und ich fand das lustig, weil Thorsten war total glücklich. Hey Markus, ich habe nur 5.000 Schnelltests, damit unsere Mitarbeiter können sich jetzt alle 2 Tage bei uns testen lassen. Und ich bin total glücklich. Ich habe einen günstigeren Kurs gekriegt als Jens Spahn und der Staat. Das bei nur 5.000 Schnelltests. Das muss man sich mal einfach überlegen. Das heißt, mit dieser Minimenge haben wir die Einkaufskonditionen des Staates schon geschlagen. Daran sieht man das. Und ich meine, wir reden hier über Milliarden Subventionshilfen in dreistelligen Milliardenbereich, die wir EU über 1 Billion, die wir jetzt der Wirtschaft zur Verfügung stellen wollen. Aber bei den Masken haben wir so rumgeeiert, anstelle alle Bürger zu überschütten mit Masken und Schnelltests.
Es macht fassungslos, ne? In der Apotheken ad hoc, das ist eine der Zeitungen spezialisiert auf Apotheken, habe ich gelesen, dass wenn man mal schaut, was für Masken ausgegeben wurden, also FFP2-Masken ausgegeben wurde, dann ist es 70 Euro pro Bezugsberechtigten. Ne?
Ja.
Und das macht sprachlos. Ne?
Björn Borgmann, jeder, den ihn nicht kennt, das ist der Security-Chef der deutschen Nationalmannschaft. Manuel Neuer hatte mich mal mit ihm connected, weil der neben mir wohnt. Ich wohne in Coesfeld, der wohnt in Aus. Ich habe schnell festgestellt, ich kann schneller Radfahren, aber man hat weder im Armdrück noch irgendwas eine Chance, selbst wenn wir mit 3 Leuten gegen ihn drücken. Total netter, sympathischer Typ. Und ja, der ist gerade dran, weil der sich mit Masken intensiv auseinandersetzt. Und der stand jetzt in der Zeitung, hatte mir das rübergeschickt. Ich wusste das gar nicht. Die Masken, die zu schlecht waren, damit die vom Staat abgenommen werden konnten, hat der Staat dann an die Apotheken verkauft. Und die sind aber ohne Kennzeichnung, dass sie zu schlecht sind, an die Bürger verkauft worden. Was ich wirklich. Und ich hatte Björn gesagt, Björn, das kann doch gar nicht sein. Also, aber es stimmt. Es ist tatsächlich, ich habe auch keinen Widerspruch auf diesen Artikel.
Ja, und gleichzeitig muss man sagen, dass die Menschen auch in den Ministerien, die haben ja ihr Bestes versucht, ne?
Ja, klar.
Darf man auch nicht vergessen. Ne?
Na klar.
Also, deswegen ist es so. Ja, ist das so traurig, ne?
Ja.
Aber ich glaube, wenn wir daraus was lernen, dann war es wenigstens nicht vergebens.
Absolut.
Innenstädte, großes, großes Thema. Ich habe dieser Tage auch einen Beitrag gelesen. Ich möchte dir nicht zumuten, dass du über deinen Wettbewerb sprichst, Christoph, deswegen mache ich es mal anonym. Es war auch aus dem gleichen Segment oder ähnlichen Segment, wo du unterwegs bist, wo so der Gedanke war, 10 Jahre in die Zukunft geblickt, wie wird sich irgendwie die Innenstadt und der Handel entwickeln? Und es war so, also ich habe ein solches Maß an Realitätsverzerrung in meinem Leben noch nicht gesehen, aber das Statement dort war, ja, die Innenstädte werden grüner, die Autos kommen weg, es kommt wieder mehr Biophilie rein, die Menschen flanieren durch die Straßen und dann weiß man auch den Händler zu schätzen und die großen Amazons dieser Welt, die werden alle zerschlagen als Monopolisten und wir erkennen mehr das Zusammenspiel von Online und Offline. Also es war so ein bisschen, wie man sich die Welt wahrscheinlich wünscht, aber wie sie vermutlich gar nicht ist und nie werden wird. Wie siehst denn du das? Weil ich meine, es ist ja für euch ein sehr essentielles Thema. Ihr seid ja ein sehr stark innenstadtorientiertes Unternehmen und man könnte jetzt denken, was Markus vorhin gesagt hat mit, ja super, wir machen jetzt Fahrradberatung per WhatsApp, das macht mehr Volumen als in meinem Laden und ich kann das auch bis 22 Uhr machen, wenn ich da eine gute Regelung finde mit meinem Betriebsrat. Wie geht's dir denn damit? Was sind denn deine Hypothesen zum Thema Innenstadt?
Ja, möchte vielleicht kurz, was du gerade gesagt hast, dass wir ein innenstadtorientiertes Unternehmen sind, das würde ich so nicht sagen. Wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen. Und wenn die Kunden in der Innenstadt einkaufen, dann sind wir gut beraten, in den Innenstädten zu sein. Und wenn die Menschen nicht mehr in der Innenstadt einkaufen möchten, dann müssen wir dort sein, wo die Kunden einkaufen. Das wird dann entweder außerhalb der Innenstädte sein oder vielleicht online oder grüne Wiese oder Einkaufszentren. Ne? Also das wird sich verändern, das hat sich auch schon immer verändert. Aber zu der Frage, wie werden sich die Innenstädte entwickeln? Also ich würde mal sagen, Innenstädte wird es immer geben. Die Frage ist, was wird in den Innenstädten stattfinden? Und ich glaube, wenn wir mal auf die Entwicklung der Innenstädte schauen, dann ist es ja so, dass der Handel in erster Linie in den Innenstädten auch lange stattgefunden hat. Und das lag eben daran, dass es wenig Alternativen auch gab. Ne? Und auch über die Nutzungsverordnung Einzelhandelsgenehmigungen zum Teil auch nur in den Innenstädten gegeben wurden und nicht außerhalb. Und damit war das auch gestaltbar gewesen. Und zu was das geführt hat, ist, dass die Innenstädte eigentlich, ich möchte es mal ein bisschen zugespitzt sagen, zu Verkaufsmaschinen geworden sind. Also wenn wir schauen, was wir für Frequenzen wir haben in den Fußgängerzonen, also die Zeil zum Beispiel, ne, einer der ganz, ganz stark frequentierten Fußgängerzonen in Deutschland. Das hat natürlich dazu geführt, dass da richtig viel verkauft werden konnte und die Mieten sind gestiegen. Und dann hat man im Prinzip so eine Art von Kreislauf, ne? Und zwar hohe Mieten führen dazu, dass sich das nur bestimmte Einzelhandelskonzepte leisten können. Und weil sich gewisse Einzelhandelskonzepte leisten können und die dann um diese Standorte konkurrieren, hat es dazu geführt, dass die Mieter wiederum höhere Mieten verlangen konnten. Und deswegen ist es auch sozusagen diese Spirale, die da entstanden ist, hat eben auch dazu geführt, dass wir zunehmend filialisierte Einzelhändler in den Innenstädten haben und auch sehr viel Fashion, ne? Wenn wir da schauen, was es da so gibt, ne? Weil da einfach die Roherträge so sind, dass da Mieten gezahlt werden konnten. In den Top-Einkaufslagen sind es ja sechsstellige Mieten, die da gezahlt werden, monatlich.
Monatlich, ne?
Monatlich. Also da kann auch der kleine lokale Einzelhändler nicht mithalten. So, und jetzt ist die Frage, was wird jetzt passieren, wenn sich das verändert? Also wenn beispielsweise mehr Menschen online kaufen und deswegen nicht mehr in die Innenstädte gehen oder indem es einfach Beschränkungen gibt, weil beispielsweise auch die Erreichbarkeit nicht mehr so da ist oder weil die Menschen jetzt sagen, ich möchte in überfüllte ÖPNV-Verkehrsmittel nicht reingehen, dann wird der Handel, und da sind die Gesetze des Marktes wieder, ne, der wird dem Kunden folgen und das wird dazu führen, dass Läden auch zumachen. Und dann wird die entscheidende Frage sein, was passiert mit den Mieten? Werden die Vermieter dann sagen, gut, dann werde ich jetzt meine Miete anpassen? Oder werden die Vermieter sagen, ja, ich warte mal, dass was passiert, weil wenn ich in der Miete runtergehe, muss ich vielleicht eine Wertberichtigung in meinen Bilanzen vornehmen?
Oder am Börsenkurs, Umsatz und alles Mögliche.
Genau, also wenn wir mal bei DM Drogeriemarkt beispielsweise schauen, ist der weit überwiegende Teil unserer Vermieter und wir haben ja in Deutschland 2040 DM-Märkte und noch mehr Mietverträge, weil ja noch nicht alle eröffnet sind auch, da ist der weit überwiegende Teil davon, sind institutionelle Vermieter. Also das heißt, es sind Fonds, ne, Pensionsfonds, Investitionsfonds und was es da so alles gibt, oft auch gar nicht mit Sitz in Deutschland, die diese Immobilien auch erworben haben, basierend auf einer Annahme über die möglichen Mieterträge. Also da werden wir wahrscheinlich sehen, dass einige von diesen Einzelhandelslokalen, wie man sagt, also diese Einzelhandelsräumlichkeiten erstmal zubleiben werden, weil die einfach warten in der Hoffnung, dass es vielleicht doch nochmal höhere Mieteinkünfte geben wird und man dann keine Wertberichtigung wird vornehmen müssen. Aber irgendwann wird sich auch das sortieren. Und wenn dann die Mieten runtergehen, dann werden diese Standorte plötzlich auch wieder erschwinglich für andere Konzepte werden. Deswegen, Joel, zu dem, was du zitiert hast, was du gelesen hast, dass die Innenstädte wieder florieren. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Die Frage ist, was wird es dort dann geben? Wird es Dienstleistung sein, andere Gastronomiekonzepte, vielleicht auch Dienstleistungskonzepte, vielleicht Kindertagesstätten, vielleicht auch Vorlesungsräume wieder von Universitäten, die in den Städten sind.
Aber ist ja nur Teil der Wahrheit. Du musst ja einer Frage fragen, was passiert in den Innenstädten? Und zweite, wie werden die Leute kaufen? Weil gerade wenn ich an euer Segment denke, könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich irgendwie einen Modus habe, dass ich mir morgens auf der Arbeit was bestelle und abends habe ich es im Briefkasten, dann verzichte ich gerne darauf, in den Laden zu laufen.
Ja, dann bin ich halt online für die Kunden da.
Fangt ihr das schon an? Also platziert ihr diese Wette? Oder, weil du musst ja Hypothesen haben. Wenn du sagst, wir müssen gucken, was mit den Innenstädten passiert, du hast ja garantiert eine Hypothese dazu.
Wenn man glaubt, was der HDE sagt, ne? Der sagt, es werden 50.000 Einzelhändler zumachen. Und ich habe auch gerade in der Lokalzeitung von Karlsruhe, das sind die badischen neuesten Nachrichten, BNN, gelesen. Da war ein Bericht über die Kaiserstraße. Und es ist immer ganz gut, Lokalpresse auch zu lesen, ne? Da ist man so ziemlich nah dran, ne? Und da war die Aussage, naja, also wenn der Einzelhandel wieder aufmachen darf, werden viele Händler aufmachen, aber einige von denen werden nur noch aufmachen, um ihre Warenbestände zu liquidieren, um dann zuzumachen.
Ich hatte gerade mit einer großen Sportverbundgruppe gesprochen, möchte, kann jeder die Fantasie haben, welches sein könnte. Und die erzählten mir, Markus, das ist auch ein krasses Problem. Wir wissen jetzt schon von ganz vielen, die sowieso die Nachfolgeregelung gar nicht geklärt hatten. Und wenn du einen Sportladen hast, der vielleicht immer gut lief, du jetzt aber in der Corona-Zeit richtig Geld verloren hast, und jetzt musst du überlegen, willst du für deine letzten 5 Jahre noch hab und gut verpfänden, um da wieder einzusteigen oder machst du gar keine Wiedereröffnung? Und das ist ja tatsächlich ein spannendes Thema. Ich wollte noch ganz kurz auf die Städte rein. Also es wird immer eins vergessen. Es sind ja zum Glück heute auch in vielen Familien beide berufstätig, was ja super ist. Das heißt, sie können dann auch gar nicht von Montags bis Freitags zu den normalen Eröffnungszeiten einkaufen gehen. Das heißt, es verschiebt sich ja sowieso schon auf den Freitags- und Samstagskauf. Und nochmal Vorwurf an den Staat, und mir ist das Verfassungsrecht an der Stelle völlig egal, da muss man es halt ändern, dass wir den Sonntagskauf nicht möglich machen, wie in Holland. Und das, wenn beide berufstätig sind und man Samstags und Sonntags richtig Geld ausgeben könnte stationär und stationär erleben möchte und das nicht möglich macht, ist der Staat auch selbst schuld, dann darf er da auch nicht sich beschweren. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Zweitens muss man sagen, Oberzentren wie Frankfurt, Münster, von mir aus auch Düsseldorf, die werden immer als Magnetstädte bestimmt auch bleiben und attraktiv bleiben. Aber wenn ich dann heute mal auf Coesfeld gucke, weißt du, so eine ganz, ganz tolle Stadt mit ganz tollen Bürgern, 40.000, ich wohne da, Elisa ist da Bürgermeisterin, ist die Welt noch in vielen Sachen in Ordnung, toller Mittelstand da, also wirklich. Aber dann guckst du auf den Handel, der natürlich es immer schwerer hat, ein paar tolle Konzepte sind da noch, aber ansonsten, warum ist auch ein H&M in einer 40.000er Stadt? Da muss man sich auch echt mal fragen. Wenn ich sowieso 30 Kilometer weiter in Münster schon einen riesen H&M habe und so weiter. Was passiert mit sämtlichen Leerstand dort in der Innenstadt gerade? Der geht an Bäckereiketten. Ich weiß gar nicht, wie viel Bäckereikaffees dort noch aufmachen sollen, die alle nur Brötchen belegt mit Käse verkaufen. Damit steigerst du die Attraktivität dieser Innenstadt mal gleich null.
Vielleicht wird es dann andere Konzepte wieder geben, ne? Vielleicht wird es wieder andere Konzepte geben.
Ja.
Deswegen, ich glaube, die Herausforderung, die wir ja haben, wenn wir Zukunft denken, ne, ist, dass wir natürlich oft sozusagen erfahrungsorientiert da drauf schauen. Also wir schreiben sozusagen die Vergangenheit fort in die Zukunft und stellen die sich so und so vor. Ne? Wir sagen immer, wir müssen gucken, dass wir erkenntnisgeleitet in die Zukunft gehen, sozusagen, dass wir versuchen zu verstehen, was sind so die Mechaniken sozusagen oder die Gesetzmäßigkeiten, die da vielleicht zum Tragen kommen könnten. Und ich glaube, wenn wir mal auf die Menschen schauen, der Mensch ist ein soziales Wesen, ne? Also der möchte Kontakt haben. Und gerade auch mit der ganzen Digitalisierung des Einzelhandels und den ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, über WhatsApp oder online Portal und so weiter einzukaufen. Der Tag wird weiterhin 24 Stunden haben. Und auch wenn die Menschen weniger pendeln werden, weil sie vielleicht zu Hause sind, was werden die Menschen mit ihrer Zeit machen? Werden die nur zu Hause sitzen und daddeln? Oder haben die doch wieder Lust, sich zu treffen? Und dann ist die Frage, wo werden die sich treffen? Vielleicht werden sie sich wieder in den Innenstädten treffen und die Konzepte werden sich dem anpassen. Also es ist durchaus denkbar, dass die FMCG, also die Fast Moving Consumer Goods, also Waren des täglichen Bedarfs, dass die künftig vielleicht in den Innenstädten nicht mehr verkauft werden. Aber wenn die Mieten wieder erschwinglich werden, auch für andere Konzepte, ist es durchaus denkbar, dass auch kleinere Handelskonzepte sich dort wieder etablieren werden und auch unternehmerische Initiatives geben. Vielleicht wird es kleine Shops geben, wo Rosebikes repariert werden oder Inspektionen durchgeführt werden, was heute undenkbar wäre, weil ja, die Mieten überhaupt nicht erschwinglich sind. Also es ist wirklich denkbar, dass da eine ganze Menge Neues kommt. Deswegen nochmal zu Joël, das, was du da zitiert hast, ja, die florierenden Innenstädte. Denkbar, wirklich denkbar, aber wahrscheinlich in einem ganz anderen Mix, als wir das heute kennen. Und das kann attraktiver sein, als was wir heute kennen.
Absolut. Und ich glaube ja, man Trend und Antitrend. Also immer wenn etwas verfällt, kommt etwas Neues. Und das ist ja das Schöne. Ich hatte das mal 2011, damals hat mich alle vom großen Handelsverband, durfte ich das mal vorstellen, so als Vortrag, ging es um Innenstadtentwicklung. Ich habe gesagt, ich würde das IKEA-Prinzip anwenden. Und ich meine, mich hat es als Kind immer zu Tode gelangweilt, mit meinen Eltern shoppen gehen zu dürfen. Und ich dachte, warum kann ich denn nicht in dieser Innenstadt spielen, schnell auf diesem riesen Spielplatz, den es aber einfach fucking nochmal nicht gab. So, Mama wäre glücklich gewesen, wenn ich auf diesem Spielplatz gespielt hätte, hätte sie shoppen gehen können. Für Papa noch irgendein tolles Erlebnis, dann hätten wir ein tolles Frühstückscafé, tolles Mittagcafé, abends Bier trinken dort mit Freunden. Dann würden alle wieder in die Innenstadt zurückkehren. Dann würde automatisch sich wieder Handel ansiedeln, hey, weil das wieder cool ist, da zu sein und weil da wieder Leben entsteht. Aber es muss leider erst einmal vor die Hunde gehen. Dann lockern sich Regularien, dann findet eine Wirtschaftsförderung einer Region, das ist plötzlich spannend, das wieder zu entwickeln und so weiter.
Also wird die Frage sein, gibt es nur Gewinner oder gibt es auch Verlierer? Also ja, die Gewinner haben wir gerade gesprochen. Ja. Ich glaube, die Verlierer werden diejenigen sein, die auf diese hohen Mieten angewiesen sind und ja, die darauf spekulierend die Preise bezahlt haben für die Immobilien. Und jetzt kann man sagen, ja, was dann? Und da würde ich sagen, ja, also das ist halt Chance und Risiko, ne? Also die Chance wurde gesehen und die hat man auch gerne dann für sich in Anspruch genommen. Und das Risiko, das darf jetzt nicht sozialisiert werden, würde ich sagen, ne? Also wenn die Gewinne privatisiert worden sind, ja, was ja in Ordnung ist, ja, dürfen jetzt aber die Risiken nicht sozialisiert werden, sozusagen, dass ja, die Gemeinschaft das tragen muss.
Absolut. Und das war auch von Händler helfen Händlern eine Botschaft an die OECD, dass man jetzt nicht wild anfängt, einfach jedes Konzept als erhaltenswert zu sehen. Nur alles, was change-willig ist, darf auch gefördert werden. Und das ist, da sehe ich es nämlich gerade. Und das ist genau ja das, was du auch sagst. Und da bin ich absolut bei dir. Und dann muss man es auch riskieren. Und wenn wir mal auf den Blick auf 2008, ich finde so, das ist ja noch das, was, wo wir uns alle dran erinnern, die schlimmste Wirtschaftskrise seit langem, 2008, 2010. Aber ich kann jetzt nicht merken, und viele reiche Leute haben viel Geld verloren und Rentenfonds haben Geld verloren und volkswirtschaftlich natürlich blöd. Aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass 90% oder 95% der Deutschen ein schlechteres Leben am Tag. Ich glaube, ehrlich gesagt, 2008, 2009, wenn die Leute das gar nicht in der Presse gelesen hätten, hätten das 95% gar nicht gemerkt. Das Gute ist ja, auch bei Inflation, wenn man positives Guthaben verlieren kann, kann man auch negatives Guthaben verlieren. Das ist für viele Privatleute auch wieder ein großer Vorteil. Also von daher gibt es in jeder Risiko auch da eine Riesenchance für alle.
Ihr beiden, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja so fast die Überlegung, ob wir vielleicht uns mal ab und zu wieder treffen. So einmal im Jahr, einmal im halben Jahr oder so und so ein kleines E-Commerce-Update machen. Also wir könnten noch ganz viele weitere Themen anschauen, aber ich muss ja auch mal die Uhr im Blick haben, weil ihr beide seid ja gefragte Männer. Habt ihr noch ein Schlusswort, dass wir vielleicht irgendwie noch mal schließen, was ihr mitgenommen habt heute? Markus, fängst du an?
Ich muss sagen, erstmal danke für die Einladung und danke, dass du Händler helfen Händlern da auch immer so kräftig unterstützt und Händlerinnen natürlich auch. Und ich muss auch nochmal dir ein Kompliment an, Christoph, hat mir echt Spaß gemacht. Und ich glaube, was wir heute geschafft haben, ist in einer positiven Art und Weise viele Impulse zu setzen und Meinungen auch zu teilen. Weil im Augenblick ist auch nicht mehr die richtige Zeit, einfach nur alles schwarz zu malen. Wir brauchen jetzt wieder Optimismus in diesem Land. Und ich glaube, das haben wir heute mit diesem Talk gefühlt geschafft. Und gleichzeitig haben wir auch viele kritische Punkte untergebracht. Also von der hat mir echt Spaß gemacht. Großes Dankeschön auch an dich.
Ja, es war ja gerade kürzlich der 90. Geburtstag von Michael Gorbatschow. Ne? Das ging ja auch durch die Presse. Ne? Und da ist mir aufgefallen, dass öfters dazu berichtet wurde, dass damals, als Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler, und Gorbatschow sich dann getroffen haben, damals in Bonn, Bundeshauptstadt damals, wurde die Geschichte erzählt, dass sie über die deutsche Einheit gesprochen haben, also noch vor 89 war das gewesen, und dass die da im angeblichen Garten des Kanzleramtes, welches ja da am Rhein ist, gesessen hätten, und dann hätte der Kohl mit dem Gorbatschow zusammen auf den Rhein geguckt und der Kosol gesagt haben, also im Hinblick auf die deutsche Einheit, ne, die Deutschen wollen wieder vereinigt sein, die wollen nicht in zwei unterschiedlichen Staaten leben. Und eines Tages wird es passieren, so wie das Wasser im Rhein immer zum Meer fließen wird sich das nicht aufhalten lassen. Man kann es vielleicht stauen, ne? Mhm. Und dann werden sich Seen bilden, aber die werden überlaufen und das Wasser wird immer seinen Weg zum Meer finden. Ne? Und ich finde es so ein gutes Bild und er hat ja, was jetzt die deutsche Wiedervereinigung anbelangt, ja auch wirklich recht gehabt. Und ich glaube, das gilt auch für den Handel. Ne? Ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir natürlich immer versuchen, die bestehenden Strukturen uns zu erhalten. Also wir wollen immer in unserer Komfortzone bleiben. Wir wollen diese Lernzone, damit tun wir uns schwer. Veränderung macht uns erstmal Angst. Ne? Und ich glaube, wenn wir uns klar machen, dass letzten Endes den Handel wird es immer geben. Einzelhändler werden kommen und gehen. Und ob man lange in diesem unendlichen Wettbewerb als Händler teilnehmen kann, wird davon abhängen, ob man immer kundenorientiert bleibt. Und wenn man kundenorientiert bleibt, dann ist es so, dass man im Prinzip verstanden hat, dass der Kunde immer seinen Weg zur Ware finden wird. Ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann wird es uns auch als Einzelhändlern gut gehen. Und je mehr, glaube ich, Einzelhändler sich auch austauschen, unter Beachtung natürlich der kartellrechtlichen Rahmenbedingungen, glaube ich, kann man wirklich viel voneinander lernen. Also insofern hat mir Spaß gemacht heute. Nochmal vielen Dank für eure Zeit auch. Und vielleicht haben wir Gelegenheit, das wieder fortzusetzen. Vielen Dank und tschüss.
Danke dir auch.
Ja, danke euch. Voll das poetische Schlusswort. Mann, ich bin abgemeldet. Danke. Ciao. Ihr Lieben, denkt daran, diese Folge Händler helfen Händlern wurde euch von unseren großartigen Sponsoren möglich gemacht, die da sind. Ratenkauf bei Easy Credit, der einfachste Ratenkauf Deutschlands im Onlineshop oder vor Ort im Geschäft. Rockyo, das euch Softwarelösungen für den stationären Handel und den E-Commerce bietet. Und Shopware, einem flexiblen Shopsystem, das die perfekte Lösung für den E-Commerce der Zukunft bereithält. Alle Infos zu unseren großartigen Sponsoren findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal.